Dachfonds wirklich ja die Gesamtgebührenbelastung ausgewiesen wird, die dann im Ergebnis häufig über 2% ist. Und das empfinden wir als hochgradig unfair, weil ein Dachfonds gegenüber einer Fondsvermögensverwaltung halt das wesentlich sinnvollere Medium ist mit viel günstigeren Transaktionskosten.
The Portfolio People.
Ein Pionier der deutschen Fondsbranche ist heute zu Gast. Eckart Sauren startete 1991 mit nur 18 Jahren als unabhängiger Finanzberater. Heute verwaltet er 2,4 Milliarden Euro in Dachfonds und führt jährlich 350 Manager-Interviews durch. Sauren investiert nicht in Zahlen und Statistiken, sondern in Menschen. Ein Gespräch über Talentanalyse im Fondsgeschäft und warum manchmal der teurere Manager die bessere Wahl ist. Ich wünsche viel Spaß. Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Ecki, du hast 1991 mit nur 18 Jahren als unabhängiger Finanzberater begonnen. Was hat dich damals bewogen, diesen Schritt zu gehen in diese Branche?
Also wir waren damals drei Kumpels, die das Geld zusammengeschmissen haben, um gebührenoptimiert dann an den Kapitalmärkten schon ein bisschen aktiv zu sein. Und dann bekam einer meiner beiden Freunde mit dem 18. Geburtstag von seinem Vater 10.000 D-Mark geschenkt. Und dann haben wir gedacht, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das etwas breiter und seriöser aufstellen. Und dann klappen wir mal die Banken in Aachen ab und haben dann drei, vier Gespräche mit Banken und Wertpapierberatern gemacht und festgestellt, dass wir eigentlich mit unserem zarten Alter da vom Know-how her mal mindestens genauso auf einem Level waren. Und die Banken damals doch sehr spezifisch beraten haben und nicht unbedingt im Interesse des Anlegers und auch keine unabhängige Produktauswahl hatten. Investmentfonds gab es zwar da schon, aber noch nicht in der Breite auch von vielen ausländischen Gesellschaften, wie wir es heute kennen. Da hatten wir schon so die ersten Analysen gemacht und dann festgestellt, wenn das Angebot ist, was der normale Anleger am Bankplatz Aachen bekommt, dann müsste man das schon alleine deshalb besser machen können, weil man unabhängig konsequent im Sinne des Anlegers agiert.
Du giltst als Pionier im deutschen Dachfondsmanagement. Für das Segment seid ihr auch bekannt. Euer Motto ist, wir investieren nicht in Fonds, sondern in Fondsmanager. Das klingt erstmal gut, aber ist das nicht auch riskant, so stark auf einzelne Personen zu setzen?
Nee, dem würde ich ganz klar widersprechen, weil es ja einfach der Realität entspricht, dass am Ende des Tages halt weit über 95% der Fälle, wir würden sogar sagen 98% der Fälle, am Ende ein Entscheidungsträger dafür verantwortlich ist. Und dann kann man sowohl die Ertragsmöglichkeiten, aber vor allen Dingen auch die Risiken minimieren und managen, wenn man diese Personen besonders gut kennt und genau analysiert. Von daher würden wir ganz klar sagen, dass nach wie vor der entscheidende Schlüssel, um langfristig erfolgreich in Investmentfonds zu investieren, den Manager bestmöglich einschätzen zu können.
Um den bestmöglich einschätzen zu können, führst du jährlich etwa 350 Interviews, hast du mir mal gesagt, mit Fondsmanagern und hast in den 30 Jahren dann über 7.000 Gespräche geführt. Nach welchen Kriterien wählst du denn deine Kandidaten aus?
Also wir haben jetzt keine fixen Kriterienkatalog. Also es gibt schon so ein paar Punkte, die man da im günstigen Falle wiederfindet. Aber im Prinzip geht es mal einmal mit einer möglichst kreativen Recherche vor. Wir suchen ja im Grunde genommen die Manager, die noch nicht im Markt erkannt sind. Meistens sind sie erkannt, wenn sie einen 3-Jahres-Track-Record haben, der vom Ertragsrisikoverhältnis gut ist, wenn man in irgendwelchen Listen gut auftaucht, dann stürzt sich der Markt drauf. Das sieht man auch oft am Fondsvolumen. Wir versuchen ja auch Manager zu entdecken, die vom Volumen her noch relativ klein sind. Das heißt, man braucht da alternative Wege. Das können Fachzeitschriften sein, das kann Netzwerk sein, das kann eigene Recherchen sein. Ich meine, du hast angesprochen, wie viele Gespräche wir schon geführt haben. Da kennt man schon sehr viel vom Markt, wo es dann häufig Veränderungen gibt. Und gerade nach Veränderungen, beispielsweise ein Manager macht sich selbstständig, gründet seine eigene Boutique, ist eigentlich so der Klassiker, wo wir dann sehr früh dabei sind. Der Markt in den ersten 3 Jahren so gut wie gar nichts macht und es dann sehr lange Zeit braucht, bis diese Manager erkannt werden. Und von daher ist man jetzt mal primär, ich nenne es mal kreative Recherche, bevor wir dann in das Managergespräch reingehen. Und im Gespräch selber muss der Manager uns dann halt davon überzeugen, dass er sich vom Markt abheben kann, dass er was besser kann als die allgemeinen Markteinschätzungen oder Brokerstudien. Und seine häufig dann schon bisherigen Erfolge, die er hat, nicht auf Zufall basieren oder darauf, dass es gerade von den Marktrahmenbedingungen unterstützt wurde, seine Anlagephilosophie, sondern auf einer guten Analysefähigkeit.
Wie viele von den 7000 Gesprächen hast du geführt oder warst du dabei? Schätz mal so.
4000.
Und welches ist dir am prägendsten in Erinnerung geblieben? Ob gut oder schlecht, ist egal.
Boah, also würde ich mal zwei, drei Sachen nennen. Also einmal mit Jürgen Kirsch hatte ich sehr intensive Gespräche, hatte ihn auch mal in Gibraltar besucht, wo er dann saß und einen Tag mit ihm verbracht, wo dann wirklich auch noch parallel dann Zahlen reinkamen und man sehen konnte, wie er mit seinem Bewertungsmodell die Zahlen sofort eingeben konnte, anpassen konnte, seine Analyse fertig war und der Markt in Osteuropa damals dann mehrere Stunden, teilweise sogar Tage gebraucht hat, um das dann 1:1 zu adaptieren. Das heißt, man war im Grunde genommen live dabei, wie das Alpha produziert wurde und konnte es mit einer totalen Logik nachvollziehen. Und dann gab es irgendwann mal ein Abendessen mit Jürgen Kirsch in London, wo er mir damals anvertraut hat, dass er, seitdem er seine Tochter hat, doch das Familiengewicht deutlich höher gewichtet als vorher. Seine Frau war ja auch im Fondsmanagement tätig. Und er mir im Grunde genommen zu erkennen gegeben hat, ich bin nicht mehr so hundertprozentig motiviert. Er war immer 120% motiviert, wie das früher war. Und daher die Konsequenz dann war, dass wir ihn verkauft haben. Weil es gab damals noch Martin Taylor, es gab Stefan Böttcher, den es heute noch gibt, sehr erfolgreich, genügend attraktive Alternativen. Und das fand ich schon sehr aufrichtig, dass man sich so gut kennt und schätzt, dass er mir die Information gegeben hat, wohl wissend, dass wir danach verkaufen. Das war schon prägend und ja, gut ab.
Und von den ganzen 4000 Gesprächen wirst du ja auch viele Präsentationen bekommen haben, die doch ähnlich sind. Welche Floskel kannst du nicht mehr hören?
Also wir reden ja häufig sehr früh über das Thema Fondsvolumen, weil es ein großer Faktor ist und je größer ein Fonds wird, je schwieriger wird es halt dann einfach mal Alpha zu erzielen. Und wir hatten schon Manager gehabt, die am Anfang gesagt haben, ja, wir machen bei 100, spätestens 200 Millionen zu oder 100 Softclose, 200 Hardclose, die dann mittlerweile ein paar Milliarden verwalten. Und von daher ist das schon immer ein Thema, wo wir dann sehr früh sehr genau und sehr konkret werden. Und wir haben auch schon Präsentationen gehabt, wo wir gemerkt haben, die waren schon schlau und haben das versucht, auf uns auszurichten. Aber wir machen ja vor allen Dingen immer die Fragen abseits der Präsentation. Das ist ja der entscheidende Punkt. In der Präsentation zeigt der Fondsmanager natürlich immer genau das, was er sagen will und wo er auch komplett stark ist. Entscheidend ist natürlich, da mal ins Portfolio einfach reinzugehen, mal ein paar Titel zu nehmen und ein paar Fragen zu stellen, wo er nicht drauf vorbereitet ist. Floskel ist dann beispielsweise, wir werden den Fonds schon zeitnah schließen, wenn sich unsere Anlagemöglichkeiten einschränken. Das ist häufig leicht gesagt, in der Praxis schwerer umgesetzt, wobei wir auch sehr viele Positivbeispiele haben, wo Fondsmanager konsequent auch auf eigene Ertragsmaximierung verzichten im Sinne der Anleger. Also von daher gibt es da beide Seiten.
Wie unterscheidest du denn zwischen einem Fondsmanager, der, ich sag jetzt mal, nur eine Glückssträhne hat und einem echten Talent? Also gerade in Bullenmärkten sehen ja viele Manager dann doch besser aus, als sie vielleicht sind. Gibt es sowas wie so ein Sauchenradar?
Ja, also was sehr entscheidend ist, ist tatsächlich, die Fondsmanager gegen die richtigen Indizes und Wettbewerber zu messen. Und da werden sehr viele Fehler in der Analyse gemacht und die Vergleichsgruppen sind halt oft nicht wirklich gut vergleichbar. Und das haben wir ganz häufig und vielfach gesehen, wo beispielsweise bis vor 6-7 Jahren waren Quality-Growth-Ansätze halt einfach gefragt, weil diese Aktien gelaufen sind. Und dann waren viele der Meinung, dass das echtes Alpha war, was entweder aufgrund der Anlagestrategie oder aufgrund des Managers zustande gekommen sind. Wenn man diese Fonds gegen den Quality Growth Index gelegt hatte, sah man, dass da im Grunde genommen kein Alpha war, sondern einfach nur Quality Growth gestiegen ist. So, jetzt haben wir natürlich eine ganz besondere Phase, wo die glorreichen 7 in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren alles dominiert haben. Und man wirklich sehr genau analysieren muss, wie weit das Teil der Anlagephilosophie ist, wie weit ein Fondsmanager da überhaupt hätte übergewichtet sein können und wie weit man ihm dann aktuell wie viel an Underperformance verzeiht, weil es gibt kaum Fondsmanager USA oder Aktienwelt, die auf die letzten 5 Jahre eine Outperformance erzielt haben, genau aufgrund dieses Faktors. Und da ist es schon immer sehr wichtig, das sehr genau zu hinterfragen und zu analysieren. Und da hilft eigentlich nur, wenn man die Manager schon auch länger kennt und auch schon vor dem Zeitpunkt kannte, bevor es losgeht. Weil sonst ist im Nachhinein das immer leicht gesagt und schwer herauszufiltern und zu analysieren. Aber ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr guten analytischen Vorteil sogar, was wir auch schon in diversen Finanzkrisen gut analysiert haben. Also Phasen, wo Manager es schwer haben, Alpha zu generieren aufgrund ihrer Anlagephilosophie, wo es dann häufig lohnt war, ihnen die Treue zu halten. Das heißt, verkürzt gesprochen, ist es wirklich extrem wichtig, die Anlagephilosophie des Fondsmanagers so genau zu kennen, dass man sie in einem qualitativen Kontext zum Markt setzen kann und so schon mal rauszufiltern, was ist jetzt wirklich Managerleistung oder Alpha und was ist marktgetrieben.
Du hast ja vorhin schon eingangs angesprochen, dass ihr eher auf kleinere Volumen setzt, die ihr auch allokiert etc. Ihr habt rund 2,4 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Aber mit so einem Ansatz könntest du doch eigentlich auch viel größer sein. Was hält euch, also hält euch irgendwas davon ab, richtig auf die Tube zu drücken? Oder limitiert ihr das Wachstum bewusst, weil der Ansatz, den ihr habt, bei größeren Summen nicht mehr funktionieren würde?
Also aktuell sind wir vom Fondsvolumen stabil, würden gerne wachsen bis 5 Milliarden, aber auch nicht darüber hinaus. Das haben wir in der Phase diskutiert, wo beispielsweise der Sauron Global Defensiv mal extrem populär war, den wir ja dann auch für neue Anlagegelder zwischenzeitlich geschlossen hatten bei, ich glaube, 1,2 Milliarden, weil wir genau dann an Themen kamen, wo Anlageideen verwässern und zu große Verwässerungseffekte mögen wir nicht. Das gilt für die Zielfondsmanager, gilt für uns an einer Stelle genauso. Von daher, vereinfacht gesprochen, können wir mit unserem Ansatz 5 Milliarden prima verwalten. Viel mehr würden wir aber gar nicht verwalten wollen, weil es dann auch Performance kostet. Müsste man dann in die einzelnen Bereiche reingehen, im Aktienbereich ein bisschen mehr Luft dann als in einem absoluten Bereich beispielsweise oder im defensiven Segment, wo auch Fondsvolumen sehr, sehr wichtig ist und wo wir auch durch gezielte Auswahl von Fondsmanagern mit überschaubarem Volumen sehr viel Alpha in den letzten Jahren und insbesondere im letzten Jahr erzielt haben.
Aber von 2,4 bis 5 ist natürlich noch ein Sprung. Wie soll das gehen? Wie soll das hinkriegen?
Also wahrscheinlich wird das die nächsten 5 Jahre schon eine Herausforderung werden, aber wir sind jetzt nicht die Gesellschaft, die jetzt extrem volumenorientiert agiert. Selbst in unseren Leitbildern, was wir erstellt haben, steht die Qualität unserer Arbeit und der zufriedene Anleger an alleroberster Stelle. Und von daher machen wir da unseren Job, freuen uns, wenn wir jetzt mit dem Ruhestandsfonds und einer monatlich ausschüttenden Anlageklasse da was kreiert haben, was das Vertriebsinteresse deutlich hervorruft. Da kriegen wir sehr, sehr schönes Feedback und freuen uns, wenn da jetzt auch Geld reinkommt. Aber es ist nicht die zentrale Idee des Unternehmens, dass es zwingend wachsen muss.
Wenn wir über Dachfonds reden, hört man immer wieder dieses Thema der doppelten Kostenstruktur. Das ist ja so ein bisschen irgendwie auch mal der Elefant im Raum. Wie überzeugst du denn skeptische Anleger von dem Doppelpack?
Also das ist ein sehr gutes Thema, von daher bin ich sehr dankbar für die Frage, weil dann bei Dachfonds wirklich ja die Gesamtgebührenbelastung ausgewiesen wird, die dann im Ergebnis häufig über 2% ist. Und das empfinden wir als hochgradig unfair, weil ein Dachfonds gegenüber einer Fondsvermögensverwaltung halt das wesentlich sinnvollere Medium ist, mit viel günstigeren Transaktionskosten, teilweise auch noch Teilfreistellung, was steuerlich an der Stelle attraktiv ist und auch kostengünstig, hocheffizient zu verwalten. Also nehmen wir mal den Sauron Global Balance oder den Ruhestandsfonds. Da haben wir selber Dachfondskosten von, sagen wir mal, ungefähr 1%. Das ist extrem günstig, wenn man sieht, dass wir die herausragenden Rentenfondsmanager mit absolut sorgfältig ausgewählten Absolut-Turn-Fondsmanagern kombinieren, die wir über den Zyklus hinweg ja sehr gut managen können. Das haben wir insbesondere in der Zinsfalle bewiesen. Plus dann noch die Auswahl von vielen attraktiven Aktienfondsmanagern und Boutiquen, die man sonst teilweise auch gar nicht kaufen kann. Ja, das alles bekommt man für unter 1% all in. Und da sind Vertriebsprovisionen schon mit einkalkuliert. Das ist günstig und damit sind wir eine der günstigsten Vermögensverwaltungen, die man im Markt bekommt. Ich würde sagen, insbesondere wenn man es im Verhältnis zur Leistung sieht. Und häufig bei der Kostendiskussion wird die Leistung an der Stelle vernachlässigt. Und deshalb finden wir es auch eigentlich ungerecht und falsch, die Gesamtkosten eines Fonds auszuweisen. Und das kann ich an einem Beispiel klar machen. Wir haben einen hochattraktiven Absolut-Turn-Fondsmanager selektiert, der im letzten Jahr extrem gut gelegen hat. Der ist natürlich jetzt auch in einem volatileren Bereich unterwegs, aber der hat 40% verdient nach 20% Performance-Fee. So, das heißt, dieser Fonds hat eine All-In-Kostenquote von vereinfacht gesprochen 10%. Das heißt, wenn ich jetzt eine 4%-Position in dem aufbaue und ich gucke mir das von der Kostenseite an, dann habe ich meine Gesamtkostenquote um 0,4% erhöht, nur weil ich diesen einen hoch erfolgreichen Fonds gekauft habe. Ich habe natürlich gleichzeitig den Ertrag extrem erhöht, wo sich dann viele Anleger an der Stelle darüber freuen. Aber wer von der Kostenseite da drauf guckt, kann sagen, 0,4%, warum sei denn jetzt so viel teurer geworden? Ja, dann könnte man als Antwort geben, ja, weil wir einen hoch erfolgreichen Manager getroffen haben. Und wir haben dieses Beispiel mit Ennismore, ist ja bekannt seit 20 Jahren, die auch von den Gebühren her relativ hoch sind und erfolgreich sind. Und es darf ja eigentlich sein, dass ich als Dachfondsmanager dann irgendwann in die Frage gestellt werde, kaufe ich jetzt lieber den nach Gebühren erfolgversprechenden Fonds oder kaufe ich irgendeinen günstigen Fonds? Und wir können auch Fonds für 25, 30 Basispunkte kaufen. Insofern ist die ganze Kostendiskussion in meinen Augen oft leider nicht richtig geführt. Viel zu wenig unter Betrachtung der Leistungen und vor allen Dingen auch viel zu wenig unter der Betrachtung, was kostet denn der Dachfondsmanager selber? Weil die einzige relevante Frage, die es ja gibt, ist, sind wir in der Lage, mit der Selektion der Fondsmanager unsere Gebühren reinzuholen? Ja, das ist die relevante Frage. Das haben wir über die letzten 20 Jahre eigentlich relativ eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass das der Fall ist.
Jetzt sind wir trotzdem natürlich in einem Umfeld, wo auch also ETFs sowieso sehr, sehr viele Inflows reingehen. Jetzt haben wir auch noch aktive ETFs, die kommen, also wo wir das so ein bisschen, oder nennen wir sie Research Enhanced, aktiv, das interpretiert ja jeder ein bisschen anders reinkommt. Es gibt jetzt auch Multi-Asset-ETFs, wo also Life Strategies etc., wo man Renten und Aktien in verschiedenen Verhältnissen mischt. Merkst du da, dass es da eine Zurückhaltung jetzt dadurch gibt bei Dachfonds am Markt?
Also wir merken, dass ETFs natürlich insgesamt in der Beraterschaft ein großes Thema geworden sind und natürlich an Marktanteilen sehr deutlich gewonnen haben. Und das kann man im Aktienbereich ja in gewissen Segmenten nachvollziehen, wenn man jetzt mal den S&P 500 an der Stelle nimmt. Aber es wurden ja beispielsweise Multi-Asset-ETFs angesprochen. Davor haben wir überhaupt keine Furcht, ganz im Gegenteil. Also ein Multi-Asset-ETF ist auf der defensiven Seite ziemlich blank, weil sie dann hauptsächlich mal irgendwelche Rentenindizes replizieren und beim Rest wird es schon schwieriger. Und wenn man vergleicht, was ein Multi-Asset-ETF machen kann im Verhältnis zu den Möglichkeiten, die wir im Sound Global Balanced haben, ja, mit den Anlageklassen Renten, Absolute Return im defensiven Bereich zu kombinieren und mit der Auswahl an Fondsmanagern. Wir haben letztes Jahr 4 Rentenfondsmanager ausgewählt, die zweistellig performt haben. Und wir hatten Staatsanleihen bei ungefähr +1, Unternehmensanleihen bei ungefähr +4 und High Yields waren, glaube ich, bei +7 ungefähr. Ja, und dann wäre die durchschnittliche Erwartungshaltung eines Rentenportfolios irgendwo zwischen Staats- und Unternehmensanleihen bei unter 3%. Wir haben aus dem Rententeil, je nachdem, ob man im Defensiv oder im Balance guckt, 7% rausgeholt. Ja, also da ist so viel möglich im aktiven Bereich, dass hier die passive Industrie keine vergleichbaren Antworten an der Stelle hat. Und deshalb glaube ich, dass da viel mehr auch Berater sich dieses Thema zunutze machen sollten. Weil am Ende des Tages braucht ein Anleger nicht ein reines Aktienportfolio, sondern er braucht in unserer Sicht der Dinge eigentlich immer ein ausgewogenes Portfolio, immer auch defensive Bestandteile. Und da hat man mit modernen Multi-Asset-Produkten, die man hervorragend in Dachfonds umsetzen kann, dann wirklich entscheidende Wettbewerbsvorteile.
Du wählst ja eher Spezialisten statt jetzt Generalisten. Wie, das macht natürlich eine unglaubliche Komplexität rein in der Zusammenstellung von dem Dachfonds. Wie viel hat sich denn da so bei dir bewährt? Also wie viele Leute brauchst du, um zu sagen, das ist ein Dachfonds, der gut funktioniert? Gibt es da so einen Richtwert?
An Zielfondsmanagern haben wir mal immer gesagt, so 20 sollten es schon mindestens sein. Es ist so, dass in den breit aufgestellten Portfolien wir auch keinen Manager über 10% im Portfolio haben, weil wir bewusst die sehr breite Diversifikation suchen, auch bewusst Portfolien so kreieren, dass wenn auch langjährig erfolgreiche Ideen nicht funktionieren, und da hatten wir beispielsweise letztes Jahr auch 3 Stück von, das Gesamtportfolio dann nicht so entscheidend beeinträchtigt wird. Und von daher sind wir schon sehr, sehr breit gestreut und haben in unseren breiten Multi-Asset-Fonds 25, 30 Zielfondsmanager. Entscheidend ist, dass man halt die Qualität überall aufrechterhalten bekommt. Solange man eine vergleichbar gute Qualität und Alpha-Potenzial dem Portfolio hinzumischt, verliert man ja nicht an Ertragsrisikoverhältnis, sondern man gewinnt an Diversifikation. Und das ist glücklicherweise bei uns der Fall, weil wir in vielen Segmenten halt viele Anlageideen haben und von daher nutzen wir die Möglichkeiten der breiten Diversifikation und können dadurch auch hervorragende Ertragsrisikoverhältnisse erzeugen. Und wenn Sie in Sound Global Offensive, in Sound Global Balance auf die letzten 5 Jahre vergleichen mit dem Wettbewerb, mit Indizes, was auch immer, dann würden Sie, sehen Sie genau das.
Jetzt hast du von einem Jahr, haben wir gesprochen, hast du gesagt, 33 Jahre seid ihr da alt geworden, da hattet ihr noch nie einen Blow-up. Wie funktioniert denn oder was ist das Geheimnis von dem Risikomanagement? Und gab es auch mal Momente jetzt rückblickend, wo du sagst, boah, da wurde es mal echt eng?
Ja, also sagen wir, die potenziellen Gefahren, die man da hatten, waren einmal die erste Krise der offenen Immobilienfonds, wo wir relativ früh analysiert haben, dass die Immobilienmärkte fallen, teilweise deutlicher, die Preise der offenen Immobilienfonds aber nicht fallen. Und da ist klar, dass dann was nicht stimmt. Vergleichbare Situation haben wir aktuell im Übrigen auch. Und dann sind wir sehr frühzeitig hingegangen und haben gesagt, wir müssen das Thema deutlich reduzieren, weil sich da ein Risiko aufbaut, wo am Ende die Fondspreisbewertung nicht der Marktbewertung entspricht. Und dieses Risiko wollten wir für unsere Anleger, unsere Fonds nicht tragen und haben da sehr frühzeitig und auch umsichtig agiert, weil wir es mit den Gesellschaften abgestimmt haben. Und da wir vor der Welle waren, war das alles sehr gut zu managen. Also das war eine Situation, die, wenn wir es nicht früh genug erkannt hätten, durchaus hätte kritisch werden können. Wir haben uns auch mit Fonds befasst, wie beispielsweise Madoff, und haben dann gesagt, am Ende des Tages können wir es nicht wirklich nachvollziehen. Das könnten wir nur, wenn wir ein Gespräch mit dem Fondsmanager führen. Haben wir nicht bekommen. Von daher haben wir dann auch nicht investiert. Das heißt, die Anlagegrundsätze als oberstes Gut anzusehen, hat sich an der Stelle bewahrt. Bei der Lehman-Krise haben wir auch das Thema Liquidität auch bei der Finanzkrise sehr frühzeitig analysiert, egal ob im Small-Cap-Aktienbereich oder im High-Yield-Bereich. Und die Portfolien an der Stelle entsprechend ausgerichtet. Auch im Hedgefondsbereich ist es gelungen, dass wir unseren Fonds immer aufrechterhalten konnten, ohne Gate, ohne Aussetzung. Weil wir, ja, ich würde sagen, vom Risikomanagement Liquiditätsrisiken gut einschätzen können, Bewertungsrisiken gut einschätzen können. Und von daher haben wir da bisher tatsächlich einen blitzsauberen Job hingelegt. Kann man das immer für die Zukunft garantieren? Nein, man kann seinen Job so gut machen, wie man es irgendwie machen kann. Das hat in der Vergangenheit sehr, sehr gut geholfen. Und von daher sind wir schon ganz zuversichtlich, dass wir da in Zukunft auch gut aufgestellt sind. Aber es ist insofern eine sehr, sehr gute Frage, weil sich diese Sachen ja dann erst über den Zyklus hinweg auch auszahlen. Und das ist tatsächlich dann ganz wesentlich, weil wenn man jetzt mal unsere Dachfonds vergleicht mit Dachfonds, die vor 20 oder 25 Jahren aufgelegt wurden, da findet man nicht mehr viel. Weil genau in der Zwischenzeit es ganz, ganz viele Möglichkeiten gegeben hat, wo einem in der Kurve dann die Straße ausgeht. Das ist bei uns dann nicht passiert. Und von daher glauben wir, dass wir über den Zyklus hinweg mit unserem Ansatz da schon wirklich eine langfristig attraktive Vermögensverwaltung darstellen.
Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt immer natürlich ein paar Fondsmanager, die dann nicht so performen wie erwartet, aber in der Gesamtmischung fällt das dann nicht so auf. Bei so einem schwächelnden Manager, wie lange gibst du da Zeit für eine Trendwende? Gibt es da so eine gelbe Karte irgendwann? Oder?
Das ist auch wiederum individuell. Steigen wir ruhig in die Praxis ein. Also letztes Jahr waren zwei herausragend gute europäische Small-Cap-Fondsmanager deutlich hinter den Erwartungen. Das eine ist Ennismore, die wir ja seit 20 Jahren sehr genau kennen. Und das andere ist der Philipp Gibbs, den wir auch über 15 Jahre kennen. Mit beiden haben wir jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal Update-Gespräche geführt und wissen um die große Problematik der Marktrahmenbedingungen. Und da geht es dann tatsächlich primär darum, sind die noch voll im Saft, sind die noch voll motiviert und arbeiten die in gleicher Intensität wie früher. Weil die Fähigkeiten haben die nicht verloren. Die machen das seit über 20 Jahren und mit beeindruckendem Langfristerfolg.
Aber wenn der Markt nie dran glaubt oder das nicht sieht, die Story, also nehmen wir mal Small Caps, das erzählt man ja schon ein bisschen länger, dass die jetzt wirklich endlich kommen und...
Ja, aber dann ist der entscheidende Punkt, dass wir da ja dann genügend Geduld haben können, weil wir gut diversifiziert sind. Ja, auch wenn wir die beide im Portfolio haben, reden wir dann beim Sound Balance von einem Anteil von, sagen wir mal, grob 5%, knapp 5%. So, das können wir uns an der Stelle leisten, dass die 5% dann anders performen. Und man kann jetzt nicht timen, wann Small Caps zurückkommen. Und wir reden ja sogar von Small Cap Long Short, wo man hochdivergente Bewertungen hat. Also man findet attraktive Ideen auf der Long-Seite wie auf der Short-Seite. Und der Markt wird das irgendwann wieder rechtfertigen, weil die Analysen von denen sind gut. Und da steigen wir dann tief genug ein, dass wir mit unserem Know-how dann auch sagen können, nee, die sind schon auf dem richtigen Pfad. Es ist tatsächlich so, dass die Marktrahmenbedingungen schwierig sind. Und es ist nicht so, dass die jetzt da, also jeder macht Stockpicking-Fehler, das haben wir auch analysiert, aber alles in einem Rahmen, wo man sagen kann, okay, die haben jetzt nicht ihre Fähigkeiten verloren, sondern die Fähigkeiten sind nach wie vor da. Und weil wir halt gut genug diversifiziert sind, können wir uns dann erlauben, die Geduld zu haben und dann werden wir da bezahlt werden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir es machen, sondern wir haben ja tatsächlich eine gewisse Erfahrung da drin über viele Zyklen hinweg. Und da sind wir sehr häufig dann im Anschluss sogar sehr gut belohnt worden. Und von daher sind wir nach wie vor froh, dass wir auch solche tolle Anlagenideen im Portfolio haben, die teilweise extrem günstige Bewertungen sind. Also wenn man jetzt mal europäische Small Caps oder Europa Value, das ist die Ecke, die keiner haben will, vergleicht mit den glorreichen Sieben, das ist ja Wahnsinn, wie groß die Bewertungsunterschiede sind. Und ja, im Sinne eines Gesamtportfolio-Gedanken macht es schon Sinn, dann da auch einen kleinen Teil mit so herausragenden Fondsmanagern, beide mit überschaubaren Volumenrahmenbedingungen, die also wirklich auch mit dem Volumen Alpha erzielen können, weil sie in Regionen analysieren können und Aktien kaufen können, was große Fonds gar nicht mehr können. Da ist es auch ineffizienter als im großen Markt. Ja. Also da spricht schon sehr, sehr vieles für, dass das auf lange Sicht gute Ideen sind. Und daher ziehen wir die dann auch durch.
Du hast gerade die Motivation der Fondsmanager angesprochen, die du dann checkst, ob die immer noch so intakt ist. Reden wir mal über dich, 30 Jahre oder über 30 Jahre im Geschäft. Was treibt dich denn heute noch an, morgens aus dem Bett zu springen und hier auf Tour zu sein mit dem Fonds Berlin, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt, Hamburg zu bereisen?
Ja.
Reicht es nicht irgendwann?
Also zunächst mal springe ich morgens nicht aus dem Bett, sondern schalte erst mal mein Handy ein und gucke mir in Ruhe die aktuelle Nachrichtenlage an. Ich bin schon morgendlich dann aktiv, aber erstmal in Ruhe und mit Bedacht. Das ist ja der Vorteil des Dachfondsmanagers, da braucht man ja nicht im Tageshandel aktiv zu sein, sondern der langfriststrategische Blickwinkel ist an der Stelle entscheidend. Aber es ist natürlich nach wie vor ein ganz toller Job, wo man mit herausragenden Persönlichkeiten super interessante Themen besprechen kann und ja dann tagtäglich den Wettbewerb ausgesetzt ist im negativen wie im positiven Sinne. Das heißt, man kann seine eigenen Leistungen ja gnadenlos jeden Tag, egal ob auf kurzfristiger oder langfristiger Basis, dann beurteilen. Und wir haben ja gerade unser Factbook rausgeschickt. Und das ist ja im Grunde genommen nichts anderes außer die Darstellung der kompletten Historie unserer Managerleistung. Ja, und solange das Factbook so aussieht, wie es jetzt aussieht, dass man das durchblättert und denkt, wow, wir haben 13 Dachfonds aufgelegt und im Grunde genommen haben die alle im ganz überwiegenden Maße so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und haben wirklich Anlegernutzen und Beraternutzen an der Stelle erzeugt, dann ist das wunderschön. Das ist mein Lieblingsbuch, das Sauren Factbook. Und das treibt und motiviert einen schon, das an der Stelle weiterzumachen. Und da kommen wir zu dem Leitgedanken des Unternehmens zurück, dass wir wirklich davon überzeugt sind, dass wir für den Anleger und Berater wirklich auch Werte schöpfen können und was anbieten können, was kein anderer im Markt kann. Das ist schon sehr besonders. Also wenn man sich die modernen Multi-Asset-Fonds anschaut, wie wir die verwalten, in der Art kann das eigentlich kein anderer. Wenn man sich die Kombination im defensiven Bereich aus Absolut-Return-Strategien, Rentenstrategien anschaut, das kann kein anderer so. Und dann ist das schon ein großes Anliegen, das zum Ausdruck zu bringen und auch weiter gut zu machen.
Du bist Vizepräsident beim 1. FC Köln, Chef beim Kölner Rennverein. Du bringst Sport und Börse unter einen Hut. Was macht dich nervöser, ein Millioneninvestment oder das letzte FC-Spiel der Saison?
Das ist das letzte FC-Spiel der Saison, weil das Millioneninvestment, das kann ich ja irgendwie managen. Also ich hätte jetzt fast kontrollieren gesagt, aber sagen wir managen, weil wir genau wissen, was wir da tun. Und deshalb 2,4 zu Milliarden zu verwalten, macht mich nicht nervös, weil wir machen das seit 30 Jahren. Wir wissen genau, was wir tun und da gibt es mal gute Phasen, es gibt mal schlechte Phasen, aber auf lange Sicht hat man da eine sehr große Überzeugung, dass es an der Stelle funktioniert. Als Vizepräsident vom 1. FC Köln sitzt man ja doch eher an der Seitenlinie und hat keinen aktiven Einfluss aufs Spielgeschehen. Und man ist dann nebenbei auch noch Fan und da ist natürlich dann die Aufregung und Nervosität eine besondere und größere, zumal sich ja auch noch in einem viel kurzfristigeren Zeitrahmen von 90 Minuten Schluss Nachspielzeit abspielt.
Zum Abschluss nochmal, lass uns kurz in die Glaskugel schauen. Wie siehst du denn die Marktaussichten 2025, besonders fürs aktive Management?
Finde ich eine sehr gute Frage, weil besonders fürs aktive Management trifft den Kern, weil man so zu der Überlegung kommt, wie viel Alpha-Potenzial gibt es dann in den verschiedenen Segmenten. Da sehen wir tatsächlich gute Perspektiven im Aktienbereich mal angefangen. Da glauben wir schon, dass wenn der Fokus mehr auf das Thema Bewertung geht, dass da viele Manager das Alpha-Potenzial zeigen können, was in ihnen steckt. Und mit einer guten Selektion und natürlich auch guten Streuung, wird es da Gelegenheiten geben, von denen man partizipieren kann. Weil wir denken nicht auf ein Jahr, sondern immer länger. Im Rentenbereich ist auch noch interessant genug, nicht mehr so einfach wie letztes Jahr, weil Credit Spreads schon deutlich zusammengelaufen sind. Und wir machen ja im Grunde genommen eine Anlagestrategie, die nicht auf Prognosen basiert von Aktien- oder Rentenmärkten oder Zinsprognosen, sondern die tatsächlich dann immer auch das Umfeld- und Alpha-Potenzial damit einbezieht. Aber wir haben mehrere Rentenstrategien, die da in Bereichen unterwegs sind, wo man deutlich sich vom Markt abheben kann. Hat letztes Jahr sehr, sehr gut funktioniert und sehen wir dieses Jahr auch gutes Potenzial. Und auch im Absolut-Turn-Bereich, wo wir mittlerweile extrem breit gut diversifiziert sind, sehr viele gute Anlageideen haben, gibt es sowohl in den aktienorientierten Strategien interessante Anlageideen, sowohl auf der Long- als auch, würde ich sagen, teilweise sogar insbesondere auf der Short-Seite. Und in alternativen Strategien, wie jetzt beispielsweise Event-Driven Merger Arb und so weiter, auch attraktive Konstellationen. Das heißt, wenn man sich so in den Gedanken eines breit gestreuten Balance-Portfolios versetzt, dann haben wir in allen drei Segmenten wirklich attraktive Anlageideen. So, wohin der Markt insgesamt geht, immer schwer zu sagen, aber aus heutiger Sicht, langfristig nach vorne betrachtet, gibt es ganz viele Argumente, die man findet, hier investiert zu sein.
Dann lass uns doch positiv nach vorne gucken und ich leite zur Abschlussfrage über, die ich all meinen Gästen stelle. Wenn du eine Sache in der Finanzbranche morgen ändern könntest, welche wäre das und warum?
Also ich gehe von der Mikroebene mal auf die Makroebene. Also nur eine darf ich ändern?
Eine Sache darfst du morgen per Fingerschnipp ändern.
Boah. Dann muss ich jetzt egoistisch sein und den Ausweis der doppelten Gebührenbelastung von Dachfonds nehmen, weil mich das besonders hart trifft. Normalerweise habe ich da kein hohes Ego und hätte andere Themen in den Vordergrund gestellt. Aber das ist schon das, was meiner Meinung nach wirklich für eine falsche Betrachtungsweise sorgt. Was auch nicht gut ist, damit einhergehend sind die Kostenausweise, wo wir ja benachteiligt sind, wo wir immer dafür kämpfen, es müsste eigentlich einen Kosten- und Leistungsausweis geben, weil die Leistung halt überhaupt nicht in den Fokus gerückt wird. Aber gut, ich darf nur eine Sache nennen. Von daher bleiben wir dabei.
Ecki, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die ganzen Einblicke in deine Fondsselektion, die an der Branche gefürchtet und bewundert wird. Insofern danke für die Einblicke.
Sehr gerne.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.